zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tönz Feuerborn und ich begrüße heute Simone bei mir. Hallo Simone.
Hallo Lars.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ach, recht gut. Recht gut. Dichte Wochen, würde ich sagen.
Dichte Wochen. Ja, und ich glaube, deswegen habe ich heute ein passendes Thema ausgesucht.
Du hast es mir nicht verraten vorher. Ich bin sehr gespannt.
Zu viel Alltag, warum unser Kopf nicht mehr hinterherkommt. Über Reizüberflutung, Mental Load und die Frage, wie wir wieder mehr Ruhe in unser Leben bringen.
Mhm. Sehr spannend, sehr schön.
Oder? Ich habe nämlich daran gedacht, wie wir beide aktuell sehr viel um die Ohren haben.
Das stimmt und wir haben uns auch gegenseitig immer auf die Sprachbox gequasselt. Ist gerade ein bisschen viel, jetzt ist es echt zu viel, lass mal bitte verschieben.
Da haben wir unsere Aufnahme verschoben, weil es zu viel war.
Ja, genau.
Aber das finde ich auch, das ist auch voll okay. Und das ist ja, viele sagen ja heute, es ist eigentlich nichts Dramatisches passiert und trotzdem fühlt sich alles zu viel an. Mhm. Wenn ich das so sage, wie ist es bei dir so? Hast du das Gefühl, dass Menschen heute schneller überfordert sind als früher? Ist es ein Ding des Zeitgeistes, der gerade passiert? Waren wir belastbarer früher? Oder ist es einfach, weil ja, es immer mehr wird?
Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal das große Ganze, was ich so verstanden habe, von dir mitzunehmen. Also zunächst mal, zwischen uns liegen ja auch, wie viele Jahre? 10, 15 Jahre? Also wenn du sagst, waren wir früher belastbarer?
Wart ihr dann früher belastbarer, als wir es waren, ja, kann ich auch sagen.
Könnte so. Tja, die Frage, die haben wir uns ja letztens auch schon mal ohne Mikrofon gestellt. Ich, I don't know. Was ich mich definitiv nicht mehr erinnern kann, was aber de facto einen Unterschied gemacht haben muss, ist, also ich glaube, ich hatte mein erstes Handy mit Mitte 20. Mhm. Und ungefähr Anfang 20, also ich bin jetzt 51, habe ich angefangen, mit Internet zu leben im Studium. Und ich kann mich de facto nicht mehr erinnern, wie ein Leben ohne Handy und vor allen Dingen ohne Internet war. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern.
Okay, das finde ich spannend, weil du ja schon eine längere Zeit auch.
Das stimmt. Also gut, ich habe jetzt auch nicht das beste Gedächtnis, aber ich weiß nicht mehr, wie es ist zu sagen, keine Ahnung, irgendwas habe ich zuletzt mal geguckt, wo liegt Eltville zum Beispiel oder irgendwas, irgendeine Frage, irgendeine Alltagsfrage. Natürlich guckt man sofort ins Handy.
Das ist ja auch, du bist unterwegs auf der Straße, musst irgendwo hin, guckst ins Handy. Also genau. Alles, jede kleine Frage, jetzt kommt ja noch KI dazu, jetzt fragt einfach jeder ChatGPT oder sonstiges und muss gar nicht mehr denken. Ja. Was ich auch schwierig finde, dass das Denken jetzt so mehr und mehr aufhört.
So, und das wird ganz sicher zu einer anderen Form von Alltagswahrnehmung damals geführt haben, weil ich halt an vielen Dingen mir die Dinge entweder aufschreiben musste, selber behalten musste und so. Mhm. Naja, und dann ganz, ganz praktisch, ich saß vorhin im Regionalexpress und neben mir dudelte immer ein Handy. Also es war ganz offensichtlich ein Spiel. Und es gab immer diese Belohngeräusche, wenn irgendwas in diesem Spiel gelungen war.
Belohngeräusche sind so, das ist ein tolles Wort.
Ja, es gibt immer so ein Pling und Plong. Ja.
Aber das finde ich ja schon furchtbar, wenn jemand mit lautem Ton.
So, da habe ich mich natürlich auch erstmal länger geärgert, bis ich dann geschnallt habe, das ist ein Kind und die Mutter sitzt mit Kopfhörern daneben.
Ja, das ist natürlich auch ganz smart.
Was sagt das über uns? Zunächst mal, dass wir so versucht sind, und dann habe ich auch den Blick wandern lassen im Regionalexpress, und ich würde sagen, von 10 Menschen schauen 2 nicht aufs Handy. Also höchstens 2.
Höchstens.
Sonst gucken alle immer auf das Handy. Scrollen, manche lesen, aber die meisten scrollen und es sind diese 1-2 Sekunden Infos, die dann an uns vorbeifluten. Natürlich macht das was mit unserem Hirn. Das Hirn kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und wenn du dann noch den Ton dazu hast, ist das Hirn ständig damit beschäftigt, Dinge zu verarbeiten, die eigentlich vielleicht gar nicht in der Fülle zu verarbeiten sind, einerseits. Mhm. Andererseits aber ehrlich gesagt doch auch unser Hirn wirklich zumüllen, weil was von diesen Infos, die wir uns da täglich reinziehen, also welche Infos sind wirklich
relevant, wichtig,
relevant, welche verändern unser Denken, unsere Haltung.
Es ist ja auch spannend, wenn man jetzt mal so einen Tag, also ich gönne mir jetzt zwischendurch mal einen Tag Auszeit, gehe Wellness machen, dann habe ich kein Handy. Es ist interessant, wie unwichtig man ist, wenn das Handy dann den ganzen Tag liegt. Das ist super. Es ist nicht schlimm, wenn man mal den ganzen Tag das Handy
passiert nicht gar nichts,
hat.
Aber das muss man erstmal wieder lernen.
Total. Ich bin absolut handysüchtig. Das brauche ich gar nicht schönreden. Ich hänge nur am Telefon. Klar ist es bei mir auch so ein bisschen beruflich bedingt, aber ich mache ja selbst mein Unternehmen führe ich am Handy. Das ist ja, ne, also man ist die ganze Zeit genau da so drin. Und das ist natürlich, ich komme jetzt auch noch aus einer Zeit, das habe ich letztens, habe ich dazu was gelesen, dass die Generation vor allen Dingen zwischen den 80ern und Ende der 90er Jahren, Anfang 2000er, das ist eine sehr belastbare Generation Mensch, weil die mussten lernen, von dem Analogen in das digitale Zeitalter zu wechseln. Fand ich auch nochmal spannend. Also, dass uns wurde ja auch keine Wahl gelassen, sondern wir mussten rübergehen. Ich kenne es ja selber noch, mein erstes Handy, und es war noch ein. Mein erstes Handy war ein Siemens E10D, das war ein Riesenknochen. Das hatte ich mit 13 bekommen, aber auch nur, damit ich halt erreichbar bin, so für Schulweg und tralala. Konntest ja eh nichts mitmachen. Also, was wolltest du jetzt mit so einem Telefon machen? Da waren noch nicht mal Spiele drauf. Aber dass ich mein erstes Smartphone, weiß ich, habe ich dann mit 19 gehabt. Internet war natürlich schon da, aber auch, dass ich jetzt so Facebook, habe ich mich, glaube ich, das erste Mal 2007, 2008 dann angemeldet. Vorher gab es natürlich so StudiVZ, SchülerVZ. Also ich weiß, Internet prasselte so ein, wo ich 10 war oder so. Aber ich war trotzdem noch so ein Draußenkind. Das will ich gar nicht bewertend sagen, sondern ich war trotzdem noch ein Kind, was sehr viel draußen gespielt hat. Und ich habe auch zum Beispiel saulange, ich habe überdurchschnittlich lange als Kind alleine noch mit Playmobil gespielt, also bis in die Jugend rein und sowas. Also das war, glaube ich, so die Generation, die sich noch so beschäftigen musste auch, ne? Weil es eben zum Beispiel
eben
nicht
auch
die ganzen...
konnte, ne?
Genau, und es gab halt auch nicht diese ganzen digitalen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Sei dahingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ja, wir kommen schon eigentlich so auch in dieses Thema rein, Reizüberflutung und Geschwindigkeit. Weil, das ist ja eben der Punkt, wir leben heute mit unglaublich vielen Reizen, Nachrichten, Social Media, Arbeit, Verantwortung. Was macht das denn eigentlich mit unserem Nervensystem? Ich würde behaupten, unser Nervensystem kann gar nicht darauf ausgelegt sein. Und da möchte ich auch mal aus einer früheren Folge was korrigieren. Ich habe mal, und ich glaube, das habe ich jetzt schon auch mal gesagt, ist mir nur noch mal wichtig, ich habe gesagt, durch diesen ganzen Social-Media-Kram, das fördert natürlich ADHS, das ist eine zu pauschale Aussage gewesen. Das kann man so, ne, das möchte ich so nicht stehen lassen, sondern ich bin nur der Meinung, dass das natürlich ein Triggerpunkt dafür sein kann. Das wollte ich eigentlich damit aussagen. Aber kommen wir mal dahin. Was macht das mit unserem Nervensystem?
Naja, ich glaube, dass wir durch solche Infos und immer auf der Jagd nach dem nächsten Post schon einfach immer in so einem Fight-Modus sind und gar nicht mehr richtig zur Ruhe kommen. Und wenn dann noch diese ganzen Infos, die wir aufnehmen, gar nicht wirklich von Wert sind, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann wirklich dazu führt, dass wir am Ende des Tages völlig ausgelaugt sind, ohne zu wissen, was wir denn überhaupt gemacht haben, weil es so, ich sag's jetzt mal ganz pauschal, so unnütz war.
Ich find's vor allen Dingen sehr erschöpfend, alles so diese... Ich kenne jetzt zum Beispiel mittlerweile viele Leute, die aufgrund dieser Nachrichtendichte, die man reinbekommt, sagen, sie können keine Nachrichten mehr konsumieren. Das ist zu viel.
Ja, und wir warten ja auch gar nicht mehr ab, was tagesaktuelle Nachrichten angeht. Oder Medien warten ja heute auch gar nicht mehr ab, Infos möglicherweise solide zu verifizieren. Sondern manchmal werden die Sachen dann einfach sofort rausgehauen. Und dann 3 Tage später vielleicht wieder ein bisschen ins andere Licht gerückt, nur dass dann schon sich niemand mehr dafür interessiert, weil die Nachricht von vor, also das hieß es schon zu meiner Zeit, ich habe volontiert in einer Tageszeitung und ein geflügeltes Wort war immer, also nichts ist wertloser als die Zeitung von gestern.
Mhm.
So, und das.
Und das haben wir ja jetzt noch schneller. Also wie, ja. Das ist ja kein Wunder, dass eine normale Tageszeitung im Druck nicht mehr so funktioniert, weil die Informationsdichte ja viel, viel höher ist. Ne? Also
ja, und die Frage ist, ist es echte Information oder sind das einfach nur soziale Geräusche, die wir da
total
mitkriegen?
Ja, ja, absolut.
Ich nenne es ganz häufig erregter Stillstand.
Ja, aber das trifft es ganz gut. Weil zum Beispiel jetzt, wenn man mal auf das Thema Arbeit auch guckt, selbst wenn ich einen freien Tag habe, stehe ich weiterhin so unter Strom, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, diesen freien Tag zu haben. Weil ich denke, ich muss jetzt eigentlich nochmal oder ich sollte oder ich kann. Gestern Abend habe ich zum Beispiel bis um 23.30 Uhr einfach zwar aus freien Stücken, aber ich habe am Laptop gesessen, weil ich auf einmal in so einen Flow gekommen bin und ach, das kann ich noch und das kann ich noch. Und dann ist aber die Problematik, wenn ich dann aber auch wirklich um spätestens 12 schlafen will, ist es gar nicht möglich.
Weil du so aufgeregt bist.
Erstmal, ich gucke die ganze Zeit auf den Bildschirm. Das macht ganz viel. Normalerweise bin ich mittlerweile so, dass ich sage, auch was das Handy angeht, eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen muss das weg sein, sonst funktioniert das nicht. Ja klar, gucke ich Fernsehen, ist jetzt auch nicht viel schlauer. Also das ist so.
Stimmt.
Das holt mich dann auch nicht so ab. Ich habe es mit Lesen jetzt probiert. Ich bin ehrlich, das Lesen kriege ich gerade noch nicht hin. Das ist zum Beispiel auch etwas. Ich habe Bücher ohne Ende gelesen.
Tatsächlich?
Ja. Also, jetzt keine, warte.
Ah, jetzt bin ich gespannt.
Ah, shit!
Das war wirklich lustig.
Ah, jetzt komme ich nicht mehr. Warte mal kurz. Wie hießen die? Nee, sag's nochmal.
Reklamhefte.
Reklambücher. Die nicht, aber ich habe zum Beispiel auch damals, ich bin ja großer Game of Thrones-Fan. Ich habe alle Bücher gelesen. Da war das kein Problem. Da konnte ich das. Ich sagte, entweder ich penne nach einer Seite ein, wenn ich lese, oder ich schaffe es nicht, mich auf den Text zu fokussieren. Ich lese zwar, aber in meinem Kopf spielt sich was ganz anderes ab. Das finde ich so krass.
Ja, unsere Nervensysteme sind wirklich, wirklich überreizt.
Das ist halt schon extrem. Kommen wir mal in dem Zusammenhang zu Mental Load. Was ist überhaupt Mental Load?
Naja, also die Aufladung des Mentalen. Ich würde jetzt schon sagen, es ist einfach auch diese Informationsflut, der wir uns aussetzen oder der wir ausgesetzt sind. So, also ich glaube, selbst wenn wir ganz konsequent versuchen, vieles nicht zu machen, sind wir trotzdem ganz häufig konfrontiert mit schnellen Reizen, zumal in einer Großstadt.
Absolut. Also das Großstadt nochmal mehr, das ist ja auch immer so ein Wunsch, wo ich sage, eigentlich würde ich gerne aufs Land. Bin mir aber mittlerweile auch nicht so sicher, ob das gerade schon der richtige Zeitpunkt für mich wäre. Oder es ist halt trotzdem diese Abhängigkeit von diesem ganzen Traffic, der stattfindet, dass man denkt, oh, aber ich kann noch gar nicht raus, ich muss das mitbekommen. Und eigentlich müssen wir alle gar nichts mehr. Ne? Das ist ja dieser Punkt, das ist alles ein Druck, den man sich selber macht am Ende. Und es ist so wichtig, dass wir uns zwischendurch davon auch mal losmachen. Gibt es typische Sätze oder Gedanken, die Menschen haben, wenn sie mental überlastet sind? Also unseren Satz kenne ich, ist zu viel.
Den würden wahrscheinlich auch alle sagen, auch alle Hörer. Das glaube ich, niemand kennt diesen Satz nicht. Ah, ich glaube, oder ich kann jetzt nur vermuten, aber ich könnte mir vorstellen, je hektischer alles ist, desto schneller ist man in der Selbstabwertung. Also je ruhiger ich bin, desto mehr bin ich ja auch mit mir, desto zufriedener oder gütiger kann ich mit mir sein.
Ja.
Aber wenn es alles so geht, dann bin ich möglicherweise auch nicht bereit, also nicht so schnell einfach freundlich mit mir zu sein.
Ich glaube, das ist im Stress auf jeden Fall ein Ding, wo man sagen muss, okay, da bin ich ja auch schnell, dass ich dann sage, boah, jetzt reiß dich zusammen. Und also den Druck, den man sich selber auch aufbaut nochmal. Ne? Das kenne ich auch von Freunden, die dann in so einen Stresstunnel verfallen, aber dass es dann halt richtig ungesund wird.
Na klar, total.
Und ich beobachte das und dann sage ich das auch und sage, das sieht jetzt gerade nicht so gesund aus, dass du nachts um eins noch in Arbeitskontext schreibst oder dass da noch was passiert. Also da gehen bei mir die Alarmglocken an. Ich weiß das auch bei manchen Freunden, weiß ich einfach, okay, da ist gerade wirklich wieder der Pressure so on, dass ich da jetzt vielleicht zumindest mal was sage, ob es ankommt, ist das eine, aber zumindest sage, hey, guck mal, das ist ja genauso, wie ich das ja aber auch habe. Also ich gehe da ja auch ganz schnell rein. Und das Einzige, womit ich mich dann ausbremse, ist, weil ich mir vielleicht mal wieder eine schöne Feier am Wochenende gegönnt habe und weiß, jetzt hänge ich erstmal wieder 3 Tage in den Seilen. Und das ist ja dann aber trotzdem, das ist ja dann auch ein abruptes Bremsen wieder, so ein Ausbremsen. Und das ist auch meistens nicht förderlich, das muss man auch dazu sagen. Man flüchtet natürlich dann auch schnell in andere Extreme noch zusätzlich rein, um irgendwie aus dem einen Extrem wieder rauszukommen. Das definitiv. Woran merken wir denn eigentlich am Ende, dass unser Körper überlastet ist?
Naja, Schlafstörungen ganz sicher.
Habe ich ja gar nicht.
Ja, vielleicht auch, also wenn wir mit so Coping-Strategien beginnen, wie eben Alkohol oder ungesundes Essen, zu viel Essen, Sport, zu viel Sport kann auch etwas sein, was auch eine Coping-Strategie sein kann und wodurch man auch in Stress geraten kann. Und dann wäre mir aber noch wichtig zu sagen, ich finde so dieses generelle, wir dürfen keinen Stress haben, auch verkehrt. Also ich würde von mir zum Beispiel sagen, dass ich ein bestimmtes Level an Power meistens auch ausleben muss, weil ich einfach auch sehr viel Kraft und Energie habe an vielen Stellen.
Ja, und du musst dich halt dann auch ein bisschen, du musst ja die Energie rauslassen.
Genau, und wenn ich das nicht irgendwo anbringen könnte, wenn ich das nicht ausleben könnte, würde es mir auf der anderen Seite auch nicht gut gehen. Weißt du, so
dass ich verstehe das total. Ich habe zum Beispiel jetzt die Regel bei mir, was den Sport angeht, weil ich weiß, dass ich da auch schnell übersteuern kann. Erlaube mir aktuell 4-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, was eh schon viel ist und aber auch völlig ausreichend, weil du musst deinem Körper ja auch die Ruhephasen geben. Wenn ich dann aber merke, dass ich noch Bewegungsdrang habe, dann gehe ich nicht nochmal ins Gym, sondern dann gehe ich zum Beispiel mal laufen und sag so, jetzt einfach mal eine Stunde noch joggen gehen, weil du merkst einfach, du hast noch zu viel Energie. Solange das in einem gesunden Rahmen bleibt und ich weiß, dass ich nicht übersteuere, ist es völlig in Ordnung. Dann geht das auch.
Ich habe das jetzt in den vergangenen Wochen, wurde es ja langsam schöner und heller. Ich habe sehr viele Telefonate oder Teams-Calls gehabt, die ich schlicht und ergreifend mit Kopfhörern auf den Ohren und dann bin ich einfach losgelaufen. Ich laufe dann laufe ich meine 10, 12, 15.000 Schritte, laufe einmal hin und wieder zurück, habe die ganze Zeit gearbeitet, aber war in Bewegung. Das tut mir gerade extrem gut.
Naja, Bewegung sorgt ja auch dafür, dein Stresslevel wieder runterzuholen.
Genau.
Das ist ja das auch. Also ich finde zum Beispiel, wenn mein Tag total beschissen anfängt, weil schon irgendwie 10 Stressfaktoren auf dem Tisch liegen, dann mache ich erstmal wieder zu und sage so, und jetzt mache ich erstmal meinen Sport. Das mache ich jeden Morgen so und es brennt auch in 2 Stunden noch genauso, wie es jetzt brennt. Es sei denn, es geht jetzt um Fristen oder so, dann kann ich das nicht bringen.
Wir müssen jetzt mal eben für alle Hörerinnen und Hörer sagen, dass dein armer Hund währenddessen unterm Tisch liegt und immer denkt, wieso geht der jetzt eigentlich joggen, wo er doch mit mir Gassi gehen könnte? Also, weil, das muss man auch wissen, du sagst ganz häufig, die arme Uschi kommt zu kurz.
Sie kommt zwar zu kurz, ja. Zu meiner Verteidigung kann ich aber sagen, dass Uschi immer 3 Runden am Tag bekommt. Die können natürlich variieren, aber sie hat ein Minimum von 5 bis 6 Tage die Woche, wo ich mit ihr in den Wald und an den Rhein fahre. Egal was ist.
Okay.
Da trotzdem zum Beispiel im Sinne von zu kurz kommen ist, dass ich gerade super viele Termine hintereinander habe und Uschi sehr wenig Aufmerksamkeit drumherum bekommt. Und das tut mir dann auch wieder leid. Das macht mir auch wieder Stress, weil ich denke, der Hund.
Ja.
Jetzt kann ich aber unterschreiben, dass dieser Hund wirklich, also die lebt hier in Saus und Braus. Ja? Guck
der
mal
Lars
an, wie
muss jetzt gerade eine harte Verteidigungslinie fahren.
Wie die da schon liegt, ja, hier in ihrer
süß.
Casa. Das ist schon, aber dennoch macht mir das Stress zu wissen, ich werde dem Hund gerade nicht so gerecht, wie ich müsste.
Und absolut, Lars. Es gibt ja auch, ich habe kürzlich mal Brigitte oder für Sie, also irgendeine Frauenzeitschrift, wo ja sehr gerne Gartentipps und
so
jetzt fängt endlich
du,
so.
Ja?
Nein, ich habe es irgendwo.
Nur im Wartezimmer.
Noch nicht mal. Ich habe es irgendwie tatsächlich nur im Vorbeigehen irgendwo gesehen. Aber da war dann die Überschrift, warum ein Garten eben auch extrem viel Stress machen kann. Und da dachte ich, ja, ganz genau. Also wenn man jetzt Rentner ist und wirklich nichts mehr zu tun hat und nur den Garten, ist es vielleicht wunderbar. Aber einen Garten nebenher zu haben, so schön das ist, kann auch total viel Stress machen.
Hat man in Deutschland einen Garten? Nachbarn mischen sich da ein? Wenn dein Vorgarten in so einer Siedlung, dann hast du Stress. Ja. Ich kenne Freunde, die haben Stress, weil die einfach sagen, ey, die rufen mich dann hier an, dass der Vorgarten nicht in Ordnung ist.
Naja.
Das macht Stress. Deswegen, den Punkt unterschreibe ich sofort. bin ich ganz bei dir. Es gibt ja viele Faktoren, die Stress auslösen, einfach so aus was Alltäglichem. Auch, dass man putzen muss, die Bude in Ordnung halten muss. Also je nachdem, was für einen Ordnungsstandard man hat. Aber also in mir löst es ganz viel Stress aus, weil ich einfach einen extremen Ordnungsfimmel habe, den ich übrigens ja auch von meiner Mutter geerbt habe irgendwie.
Ja, aber da würde ich jetzt auch wieder sagen, es gibt da eine sehr feine Linie zwischen, es hat was mit Disziplin und Ordnung und Haltung zu tun oder etwas ist dann wirklich Stress. Also es ist ja per se erstmal nicht verkehrt zu sagen, einmal die Woche wird das Haus gefeudelt.
Ja, ja, voll. Ich habe jetzt halt einen Roboter, der das macht. Das ist okay. Mir dann aber auch egal.
Aber der alleine reicht ja auch nicht. Du musst ja irgendwie aufräumen und so weiter und so fort. Also du weißt, was ich meine.
Nee, total. Also das sind dann Routinen auch, die da sind und manchmal ist zum Beispiel auch Putzen was völlig Erleichterndes, weil man irgendwie, man kann abschalten, ich drehe mir die Musik hier richtig auf, wenn ich dann was mache. Also
ich habe mich übrigens in meinem Leben selten freier gefühlt als zu einer Zeit, da musste ich wahnsinnig viel für die Uni lernen und ich hatte über 3 Monate lang jeden Tag den exakt gleichen Tagesablauf. Und es war nicht so, dass ich nicht tagsüber noch irgendwie Zeit für mich gehabt hätte, aber ich bin 7 aufgestanden, habe bis mittags gelernt, war Mittagessen, bin spazieren gegangen, habe dann hinterher nochmal redigiert von dem, was ich morgens gemacht habe und dann hatte ich ein bisschen frei, früh ins Bett, 7 Uhr aufstehen.
Mhm.
Das gehört rückblickend für mich, obwohl ich wirklich Stress hatte, weil ich auch Angst hatte, ob ich diese Prüfung bestehe, wirklich zu den zufriedensten, also ich hatte einige wirklich zufriedene Zeiten, aber das gehört dazu, interessanterweise, weil Routine
gibt ganz auch viel Sicherheit.
Freiheit machen kann.
Ja, also und es gibt auch ganz viel Sicherheit, weil du kannst dich an deiner Routine festhalten. Ich habe das ja auch, mein Handy geht automatisch ab 22.30 Uhr in den Nicht-Stören-Modus, ab 23 Uhr in den Schlafmodus. 7 Uhr geht der Wecker. Je nachdem, wann ich ins Bett komme, schiebe ich den dann auch mal. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist eigentlich so die Routine, die ich schon drin habe. Dann habe ich jeden Morgen denselben Ablauf, wenn ich aufstehe, was meine ersten Griffe sind. Also zum Beispiel auch nicht ans Handy, sondern ich gehe erstmal ins Bad, dann mache ich mir meinen Kaffee, dann mein Frühstück und dann geht's zum Sport. Also das ist so, da hat man dann auch seine Routinen. Ich gehe mit dem Hund raus. Und das gibt ja auch schon eine Sicherheit. Ich merke zum Beispiel, wenn ich Reisen habe, beruflich, nervt mich das komplett.
Mich auch.
Weil es mich aus meinem Alltag rausreißt. Und ich brauche das nicht mehr eigentlich. Mhm. Das will ich auch eigentlich nicht mehr. Und dann vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie so tagelang nach Berlin muss. Berlin ist für mich auch Stress pur, weil diese Stadt stresst mich. Ich bin gerne da, ich mag auch die Berliner. Und dennoch ist der schönste Moment, wenn ich im Zug zurücksitze. Das ist einfach so. Und dann weiß ich auch, okay, ich kriege meine Routine jetzt zurück. Dann kann ich, ich ernähre mich gleich wieder viel schlechter, wenn ich woanders bin, weil ich da einfach nicht die routinierten Griffe habe und nicht das, was ich brauche sonst. Also das ist so sehr interessant. Was kann uns denn letztendlich im Alltag helfen, wenn wir merken, dass etwas zu viel wird? Ich weiß sowieso, was jetzt auch für eine Antwort kommt. Es wird jetzt auf jeden Fall auch Atmung fallen.
Ja, davor würde ich aber sagen, in dem Moment, wo es mir auffällt, ist schon ein erster Schritt getan, weil ich glaube, die Bewusstheit, also einfach wahrzunehmen, das wird mir zu viel oder auch wahrzunehmen, mein Hirn rennt ständig irgendwie, alles läuft im Kreis, ich kann mich gar nicht mehr richtig zur Ruhe setzen, ich schaffe es gar nicht mehr, mich einfach irgendwo hinzusetzen. Also für mich ist auch immer ein Stressindikator, bin ich genervt von vielen Menschen in der U-Bahn oder nicht? Also kann ich da freundlich sein oder einfach mal mit einem Lächeln zur Seite gehen oder bleibt das Lächeln dann aus? So, also diese Grundeinstellung, eine Weichheit, die ich mit mir mittrage, wenn die da ist, dann ist das für mich immer ein Indikator, dass ich einigermaßen entspannt bin. Und wenn ich mich nicht weich fühle, dann weiß ich, es ist zu viel.
Okay.
Und das zu erkennen, ist natürlich erstmal das Wichtige. Naja, und dann ist natürlich schon, und da beißt die Maus keinen Faden ab, das wird uns niemand, never ever abnehmen. Wir müssen selbst ran. Wir müssen selbst sagen, okay, dann lege ich das Handy weg oder ich mache jetzt einmal am Tag meinen Spaziergang oder lass den Fernseher aus oder den Alkohol weg oder mache mehr Sport oder weniger Sport oder was immer dann eben. Eigentlich wissen wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, wissen wir schon ganz genau, was wir eigentlich machen müssen, aber es hilft nichts, wir müssen es machen.
Ja nicht immer so ehrlich sein zu sich.
Ja,
nur
gut, aber
wir waren ja
bei dem Beispiel, jemand hat jetzt festgestellt, es ist zu viel, es ist von allem so, was kann ich machen und es hilft nichts.
Selbstreflexion ist der Schlüssel.
Ist der Anfang und dann musst du es aber auch verdammt nochmal machen.
Und das ist nicht einfach. Ich habe das jetzt mit dem nicht so viel am Handy versucht, irgendwie so diese Stressfaktoren irgendwie zu entschleunigen und das ist echt schwer. Und es ist auch in Ordnung, dass ich sage, das ist echt schwer. Aber diese Erkenntnis zu sagen, hey, das ist aber auch gerade alles too much, das ist, wie du schon sagst, das ist schon einer der ersten Schritte. Und dann finde ich zum Beispiel, haben wir schon einen Punkt eben genannt, die Routinen. Mhm. Routinen bringen Ruhe rein. Aber, und jetzt komm, bring den Punkt.
Lieber Lars, wir wollten doch eigentlich heute eine Folge aufnehmen zum Thema Atemmeditation. Das bist du schön umschifft, indem ich hier reingekommen bin und du gesagt hast, du, ich habe ein schönes Thema. Und Lars musste nicht atmen.
Ich habe zwei, das wäre Folge zwei gewesen. Jetzt haben wir diese, aber wir machen das jetzt. Bald machen wir diese Folge zum Thema Atmen.
Also, was mir dazu aber ganz wichtig ist, und das habe ich auch in den vorigen Folgen mal gesagt, wenn man so richtig angestrengt und gestresst ist, dann ist es für Meditationsprofis vielleicht möglich, aber für uns alle Normalsterblichen, auch für mich nicht übrigens, fast unmöglich, sich auf ein Kissen zu setzen und zu atmen oder zu meditieren.
Das würde ich auf gar keinen Fall hinbekommen.
Ich würde das, genau, und ich würde sogar für manche Menschen sogar noch nicht mal empfehlen, weil das möglicherweise dieses Erregungsniveau schlicht und ergreifend noch erhöht. So, also ja,
das
dann,
löst natürlich dann nochmal einen viel extremeren Stress aus.
Und aber natürlich ist es so, ich sage in meiner Yoga-Klasse immer, wer atmet, lebt. Wer vollständig und tief atmet, lebt vollständig und tief. Weil das ist wirklich etwas, je bewusster wir atmen, desto bewusster können wir leben. Für mich ergibt das wahnsinnig viel Sinn.
Ich konzentriere mich aktuell beim Sport sehr auf Atmung, weil ich das auch lange nicht gemacht habe. Und dann ärgere ich mich drüber, dass ich total verspannt bin. Und das macht auch, also Atmung hilft auch gegen total. Diese Verspannung.
Also in der Yoga-Klasse, wenn meine Yoga-Schülerinnen sagen immer, wenn sie den Atem bewusst mitnehmen, dann wird der Körper sehr viel schneller weich und warm.
Und das ist etwas, was mir jetzt einfach bei den Ausführungen, ich treffe jetzt auf einmal Muskelgruppen viel besser, als ich sie vorher getroffen habe. Und das ist schon spannend. Ja, wir können eigentlich mal das Ganze so ein bisschen zusammenfassen. In der heutigen Zeit ist Überforderung auf gar keinen Fall persönliches Versagen, sondern es ist halt einfach auch gesellschaftsbedingt, nachrichtenbedingt, Social Media bedingt. Es ist ein gemachtes Problem, dem wir uns stellen können, dürfen, sollen, aber was nun mal nicht immer so möglich ist. Und das ist auch ein längerer Weg bis dahin. Und der Alltag fordert uns einfach sehr viel ab. Er fordert weitaus mehr, als er das vielleicht früher getan hat. Aber vor allem kleine Schritte können helfen, wieder Raum zu schaffen zum Atmen. Und das sind zum Beispiel dann auch einfach kleine Routinen, die man einbauen kann. Kleine Rituale oder auch, wenn man in der Lage ist, Meditationen, die man in seinen Alltag einbaut. Und Simone, wenn jemand heute so eine Sache aus der Folge mitnehmen soll, was wäre das in deinen Augen?
Ich glaube, den Willen, etwas zu ändern, das kann uns keiner abnehmen. Also wir haben es ehrlich gesagt alle selbst in der Hand, weil niemand wird gesund für uns, niemand wird krank für uns, niemand, es ist einfach unser Leben. Wir haben es wirklich in der Hand und das kann uns keiner abnehmen.
Ja, man ist sein eigener Kapitän und da muss man auch einfach mal zugreifen und sagen, jetzt nehme ich es in die Hand und da einfach auch einen gesunden Egoismus. Ich möchte den gesunden Egoismus mit auf die Reise geben. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht mehr auf andere achtet oder so, aber wenn man sich um sich selbst nicht gut kümmert, dann kann man sich auch nicht um andere kümmern.
Ja, sich selbst ernst nehmen.
Total.
Sich wirklich selbst ernst nehmen und das kann eben auch bedeuten, nein, heute ist es wirklich zu viel. Es kann aber auch bedeuten zu sagen, auch wenn es sich jetzt zu viel anfühlt, ich muss es jetzt trotzdem machen, weil dann Disziplin vorne steht oder so. Also ich finde nicht, dass es die Handlungsanweisung gibt, aber eine der Game Changer ist aus meiner Sicht die Bewusstheit. Also sich wirklich bewusst zu machen, wo stehe ich, was fühle ich gerade und was ist der eigentliche Beweggrund für was. Und davon ausgehend dann zu sagen, ja gut, ich habe es in der Hand.
Was ich auch nochmal schön finde, ist, wenn man das Handy zum Beispiel auch vermehrt mal aus der Hand legt und wieder bewusster durch die Welt geht, entdeckt man auch ganz schöne Sachen. Auch mal so eine Erkenntnis.
Das stimmt. Oder Straßenbahn fahren. Und es ist echt eine Challenge, das Handy einfach mal in der Tasche zu lassen für die 10, 12, 15 Minuten, die man da drin sitzt.
Das ist übrigens Wahnsinn, wenn man eine Strecke fährt, die man sonst irgendwie wirklich gefühlt täglich fährt und die man bewusst fährt und rausguckt, dann denkt man, man fährt eine ganz fremde Strecke, weil man viele Sachen gar nicht kennt. Das kommt auch vor. Das
kann sein, ja.
In diesem Sinne, ja, achtet alle ein bisschen auf euch. Seht zu, dass ihr euch...
Nehmt euch ernst.
Nehmt euch ernst und ja, geht es an, wenn ihr könnt. Aber die Erkenntnis alleine ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg und ein guter Punkt in die richtige Richtung. Und in diesem Sinne, Dankeschön, Simone.
Sehr gerne, Lars.
Bis bald. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.